HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Oliver Glab. Guten Abend.
Information zu ICE 547, Ankunft 15:20 Uhr. Heute circa 40 Minuten später. Grund dafür ist eine technische Störung.
Offenbar ist der Zug kaputt, weshalb wir jetzt eine Stunde warten dürfen auf den nächsten. Und der ist leider auch schon ausreserviert.
Verzeihen Sie, mein Herr, fährt dieser Zug nach Ketschenbroda?
Er schafft's vielleicht, wenn's mit der Kohle noch reicht.
Ich find's insgesamt zu teuer dafür, dass es so viel Verspätungen gibt.
Es ist immer überbucht.
Sehr, sehr voll. Sehr, sehr, sehr voll. Also für ältere Leute gar keinen Platz mehr.
In Sachen Pünktlichkeit sage ich ohne Umschweife, da sind wir mit unserer Leistung für unsere Kunden nicht zufrieden.
Außerdem fehlen einfach Züge.
Jahrelang ist eben die Beschaffung von Neufahrzeugen verschleppt worden.
Wir haben es damit zu tun, dass ein System, das über Jahrzehnte auf Sparen getrimmt worden ist, nunmehr kollabiert.
Das Ziel der Bundesregierung, bis 2030 den Schienenverkehr zu verdoppeln, ist es jetzt völlig klar, dass man sagt, wir werden dieses Ziel bei weitem verfehlen.
Soeben haben wir jetzt Bielefeld erreicht mit 22 Minuten Verspätung. Zur Erinnerung, abgefahren sind wir mit 14 Minuten Verspätung. Ich weiß nicht, was jetzt schon wieder los ist zwischendurch.
Pünktlich sind immer nur die Bahnen, die man verpasst. Auch das ist Murphys Gesetz und Murphy ist allem Anschein nach der heimliche Bahnchef. Der offizielle Bahnchef heißt Richard Lutz und er hat sein Unternehmen dieser Tage mit einem Satz charakterisiert, der nicht nur auf dem Bilanzpapier, sondern auch im Alltag treffender nicht sein könnte. Er hat gesagt, wir sind noch nicht da, wo wir sein wollen. Und diesen Satz können wohl jeden Tag unzählige Bahnreisende, Personal wie Fahrgäste aus vollem Herzen bestätigen. Aber damit nicht genug, denn jetzt haben Recherchen des ARD-Fernsehmagazins Kontraste ergeben, dass Züge der Deutschen Bahn nicht nur dazu neigen, verspätet in die Bahnhöfe einzufahren, nein, auch wenn sie zur Reparatur in die Werkstatt müssen, lassen sie diejenigen warten, die sie warten sollen. Und kommen manches Mal so spät in der Werkstatt an, dass dort nur noch sicherheitsrelevante Mängel beseitigt werden können. Mit einem Übrigen, was nicht funktioniert, fahren die Züge dann auch nach dem Werkstattbesuch weiter durch die Republik, wenn sie nicht gerade durch Gleisarbeiten oder Signalstörungen ausgebremst werden. Dabei könnte die Bahn doch in Zeiten von Dieselfahrverboten zur Lokomotive einer Mobilität abseits der Straße werden. Aber nicht nur für das bevorstehende Wochenende, sondern auch für das kommende Weihnachtsfest dürfte dieser Zug schon abgefahren sein. Und die Kundschaft hat das Nachsehen. Verspätung mit Ansage. Die Bahn im Reformstau. So heißt heute, pünktlich am Freitagabend, der Tag in HR2 Kultur. Knapp eine Woche, nachdem meine Kollegin Angela Fitsch müde, aber hoffnungsvoll eine Bahnfahrt unternahm.
Es war eines dieser Wochenenden, an die man lange zurückdenkt, die zwar schwer am Körper zehren, weil der nicht genug Ruhe und Schlaf bekommt, dafür aber das Herz sich umso mehr erwärmt und vor Freude fast überschwappt, weil die in die Jahre gekommenen, leicht ergrauten Freunde, mit denen man gefeiert hat, doch immer noch die Alten sind. Am Sonntagmittag war alles vorbei. Ich stand bei Nieselregen auf dem Bahnhof der alten Heimat in Oldenburg. Der Zug, der mich nach Bremen bringen sollte, kam pünktlich und zockelte gemächlich durch die Lande. Kurz vor Bremen, dann ein unplanmäßiger Halt und die erste Durchsage. Der vorausfahrende Zug stehe noch auf den Gleisen, die Weiterfahrt verzögere sich um ein paar Minuten. Aus den paar Minuten wurden 10 und genau die hatte ich zum Umsteigen in Bremen, um den Zug in Richtung Hannover zu bekommen. Von dem sah ich trotz eingelegtem Schweinsgalopp nur noch die Rücklichter. »Haben Sie eine Zugbindung?«, fragte mich ein junger Mann, dem Ähnliches widerfahren war. »Ja«, sagte ich, »ist das wichtig für die Weiterfahrt?« »Oh ja«, klärte er mich auf, »dann müssen Sie erstmal in den Service Point, um sich das bestätigen zu lassen, sonst zahlen Sie drauf.« Wir gingen gemeinsam, der Leidensgenosse und ich, der mich zum Glück auch gleich darauf hinwies, eine Nummer zu ziehen im Service Point der Deutschen Bahn in Bremen, was sich durchaus als Vorteil erwies. Vor uns gefühlte 300 Bahnreisende, alle einigermaßen genervt, vor 6 Schaltern, von denen nur 2 besetzt waren. Als ich nach 20 Minuten an der Reihe war, entgegnete mir die Mitarbeiterin der Deutschen Bahn, sie wisse gar nicht, warum ich nicht in dem Zug ab Oldenburg sitzen geblieben sei. Der wäre doch weiter nach Hannover gefahren. Dass ich dann meine Anschlusszüge in Hannover nicht mehr bekommen hätte, schien ihr vorzukommen wie die Geschichte aus einer anderen Welt. Vermutlich, weil sie längst wusste, was ihre Bahn imstande war zu leisten. Ganz sicher keine Bahnfahrt von Oldenburg nach Wiesbaden zu garantieren, bei der man 4-mal umsteigen muss und dafür jeweils 10 Minuten Zeit hat. Während ich ihr erklärte, es habe keine andere Möglichkeit für mich gegeben, diese Wahl zu treffen, klärte sie mich darüber auf, dass ich jetzt schon den nächsten Zug in Richtung Hannover verpasst hätte. Es gäbe noch eine Möglichkeit, über das Ruhrgebiet zu fahren, sagte sie, die würde jedoch schon mal gleich 2 Stunden länger dauern. Super, meine Laune stieg. Ich entschied mich schließlich für einen IC, der eine halbe Stunde später fahren sollte, der auch kam, pünktlich in Hannover einlief, aber dann stockte es wieder. Der ICE, den ich in Richtung Fulda nehmen wollte, hatte 45 Minuten Verspätung. Um mich herum nur noch wütende, schimpfende und gestrandete Menschen, die sich zu orientieren versuchten, so wie ich auch. Nirgendwo ein Mitarbeiter der Bahn, die hatten sich mutmaßlich schon verkrochen, weil sie Volkes Zorn fürchten mussten, zu Recht. Ich entdeckte einen Zug, der immerhin nur 35 Minuten später ankam, auf meinem Handy nicht mehr buchbar war wegen Überfüllung. Egal, dachte ich, nur weg von hier und rein ins Gewühl, ab in den Speisewagen. Da war noch Platz. Dass dieser IC schließlich auch eine Verspätung hatte, fiel kaum noch ins Gewicht. Die 20 Minuten hatten mich zwar die Via nach Wiesbaden verpassen lassen, aber auf die nächste S-Bahn konnte man sich ja schließlich verlassen. Am Ende dieses Tages kam ich nach 8,5 Stunden Bahnirrsinn mit einer Verspätung von 3 Stunden zu Hause an. Eines habe ich dabei gelernt. Umsteigen bei der Bahn sollte man tunlichst vermeiden.
So die jüngsten Erfahrungen meiner Kollegin Angela Fitsch. Und sie zeigen allemal, wie weit Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer von der Realität entfernt ist, wenn er sagt, wir brauchen auf der Schiene einen Wow-Effekt und keinen Oh-No-Effekt. Peter Cornelius leitet beim Fahrgastverband Pro Bahn den Fachausschuss für Fahrgastrechte. Guten Abend.
Guten Abend, Herr Knapp.
Wenn es bei einer Bahnfahrt nicht so läuft wie geplant, dann wünschen sich Fahrgäste vor allem 3 Dinge. Sie wollen wissen, wie groß das Problem ist. Sie wollen wissen, wie sie am schnellsten weiterkommen. Und sie wollen gegebenenfalls im Nachhinein für den Ärger entschädigt werden, den sie gehabt haben. Was leistet nach Ihren Erkenntnissen die Deutsche Bahn auf diesen 3 Gebieten? Information, Hilfe, Entschädigung.
Ja, man muss da natürlich einiges auseinanderhalten. Das, was Ihre Kollegin als Erfahrung geschildert hat, kann ich in einer Weise korrigieren. Es gibt die Regelung, die Ihre Kollegin offenbar nicht kannte, dass man, sofern ein Zug 20 Minuten Verspätung hat, die Zugbindung, die man hat mit einer verpflichtenden Fahrkarte, automatisch aufgehoben ist. Das heißt, sie hätte sich zum Beispiel nicht die Zeit nehmen müssen, um sich am Schalter anzustellen und sich das bescheinigen zu lassen.
Aber eben das hätte ihr ja jemand sagen müssen, ne? Oder sollen.
Ja, das hätte ihr jemand sagen können oder sie hätte es erfahren können, wenn sie sich etwas schlau gemacht hätte. Sie hätte natürlich dazu, so sagen wir es bei Pro Bahn, das Fahrgastabitur haben müssen. Das hat sie wahrscheinlich noch nicht gehabt, aber es würde beim nächsten Mal, weiß sie es und lernt dazu. Diese Regelung wissen also alle Zugbegleiter und das ist festgeschriebene Regelung. Das zum anderen. Aber es ist natürlich eine Fragestellung, wie gut werde ich als Fahrgast informiert über meine Anschlüsse, über meine möglichen Verspätungen oder über meine Ersatzzüge. Ich habe zwar bestimmte Möglichkeiten über die App DB Navigator, die sehr gut ist, mich zu informieren. Aber auch nicht jeder hat natürlich ein Mobiltelefon und diese Möglichkeiten.
Wenn Sie schon von Fahrgastabitur sprechen, für ein Abitur braucht man gute Lehrer. Da komme ich nochmal auf die Mitarbeiter der Bahn zurück. Viele, die von Verspätungen betroffen sind als Fahrgäste, haben ja schon das Gefühl, dass ja in dem Beitrag eben auch durchkam, dass das Personal da oft überfordert ist, dass es zu wenige Mitarbeiter für die vielen betroffenen Fahrgäste gibt und dass von den Mitarbeitern eben auch nicht immer die besten Tipps kommen. Wie repräsentativ sind solche Erfahrungen?
Ich denke, das ist unterschiedlich. Da gibt es sicherlich sehr hilfreiche Zugbegleiter und da gibt es möglicherweise, wie Ihre Kollegin die Erfahrung hatte, diese Mitarbeiterin im Fahrkartenbereich, die wahrscheinlich nicht die entsprechende Erfahrung hatte. Aber die Zugbegleiter versuchen schon im Rahmen der ihnen zur Verfügung stehenden Informationen den Fahrgästen zu helfen. Problem ist nur manchmal, dass die Fahrgäste sogar über die Nutzung dieses DB Navigator, dieser App, mehr Informationen haben, wie die Zugbegleiter sie selbst haben. Also da ist also im Informationsfluss der Deutschen Bahn auch noch einiges zu verbessern.
Bei Zugverspätungen ab einer bestimmten Größenordnung haben Fahrgäste ja Anspruch auf finanzielle Entschädigung. Und da hat nun das EU-Parlament vor kurzem für Entschädigungszahlungen gestimmt, die über das hinausgehen, was die Deutsche Bahn bislang zahlt. Zum Beispiel bei einer Verspätung von mehr als einer Stunde sollen Fahrgäste künftig die Hälfte des Preises zurückerhalten. Die Deutsche Bahn zahlt bislang nur ein Viertel. Und bei mehr als zwei Stunden Verspätung soll nach Ansicht des EU-Parlaments der gesamte Ticketpreis erstattet werden und nicht nur die Hälfte wie bislang bei der Deutschen Bahn. Wenn das mal so kommt und diese Sätze dann auch für die Deutsche Bahn gelten, dann tut das ja richtig weh. Wird sich dadurch was ändern aus Ihrer Sicht?
Diese Entscheidungen des EU-Parlaments sind sehr erfreulich und wir haben auch versucht, vom Europäischen Fahrgastverband sehr auf die Parlamentarier einzuwirken, offenbar auch mit Erfolg. Allerdings müssen Sie berücksichtigen, dass das, was jetzt beschlossen worden ist und was auch jetzt in der Presse stand, noch dazu einer nächsten Entscheidung bedarf, nämlich einer Entscheidung aller Verkehrsminister, sprich des Ministerrates aller Staaten. Und diese Verkehrsminister haben sich bisher nur sehr, sehr gering eine Meinung gebildet. Das heißt, es gibt momentan eine Meinung der Kommission, es gibt eine Meinung des Parlaments, die sehr verbraucherfreundlich jetzt ist. Und es muss jetzt eben eine Entscheidung der Verkehrsminister geben irgendwann. Und dann, wenn man sich von all diesen drei Parteien auf einen sogenannten Trilog einigt und Kompromisse dann schließt, dann kommen endgültige Regelungen heraus. Und diese endgültigen Regelungen werden nach meiner Einschätzung frühestens erst 2022 in Kraft treten, je nachdem, wann jetzt die politischen Entscheidungen weitergehen. Also das ist alles erfreulich, wenn alles so kommt und wird sicherlich auch für den Fahrgast besser sein. Aber momentan müssen wir noch mit der jetzigen Regelung leben.
So, wer aber Entschädigung haben will, wie hoch die dann auch immer ist, muss das ja zunächst mal kundtun bei der Deutschen Bahn. Und da stehen viele schon vor dem nächsten Problem, denn die Bahn, so habe ich in einem Artikel gelesen, zeichnet sich durch größtmögliche Umständlichkeit aus, wenn es um Entschädigung geht, weil es zum Beispiel nicht möglich ist, den Entschädigungsantrag digital zu stellen.
Das ist richtig. Man kann es bisher noch nicht. Und man muss diesen Antrag auf einem Formular stellen, wobei das Formular auch nur eine Einigung ist. Das ist EU-rechtlich nicht vorgeschrieben. Dieses Formular kann man dann entweder am Fahrkartenschalter abgeben oder man kann es per Post einsenden. Und dann will es normalerweise, und in vielen Fällen klappt es auch, das Service Center Fahrgastrechte, zu dem nicht nur die Bahn, sondern noch 42 andere Unternehmen gehören, innerhalb von 4 Wochen bearbeiten. Das heißt, innerhalb von 4 Wochen sollte man einen ersten Brief kriegen mit auch einer hoffentlich positiven Entscheidung. Es gibt aber jetzt einige Anbieter, die eben das Ganze auch privatwirtschaftlich in unterschiedlicher Form elektronisch anbieten. Und das, was die Deutsche Bahn eigentlich machen sollte, was sie aber noch nicht tut, jetzt anbieten, was auch jeder Kunde durchaus auch nutzen kann.
Das ist aber dann ein digitales Armutszeugnis für die Deutsche Bahn, dass sie diesen Service nicht selber erbringen kann, oder?
Man kann nun darüber spekulieren, warum sie das nicht tut. Man kann spekulieren, sie tut es nicht, weil dann die Zahl der Anträge, und die Zahl war letztes Jahr 1,567 Millionen, noch weiter und, ich will nicht sagen, ins Unermessliche steigen würde. Man kann andererseits darüber spekulieren, dass die Bahn und das Service Center Fahrgastrechte natürlich, wenn das Ganze irgendwie elektronisch abgewickelt werden würde, natürlich sehr viel Personal sparen würde, was das jetzt händisch und manuell bearbeitet. Aber das sind...
Naja, das Personal könnte sich ja dann anderswo umso besser gebrauchen, möglicherweise, nicht? Da werden wir ja auch in der Sendung noch drauf kommen.
Ja, aber gut, ob das denn die entsprechende Schulung und Kenntnis in anderen Bereichen hat, ist die Frage. Aber das sind Spekulationen, die Sie und ich jetzt machen können. Aber das sind natürlich interne Entscheidungen der Deutschen Bahn in Zusammenarbeit mit anderen Partnern, die kommen können. Es gibt natürlich inzwischen mehr und mehr politischen Druck. Es gibt einen Brief der Justizministerin an den Bahnchef, doch darüber nachzudenken. Es gibt seit heute einen Beschluss des Bundesrates auf einen Antrag des Saarlandes hin, darüber nachzudenken. Und das ist jetzt in die Ausschüsse des Bundesrates verwiesen. Also es tut sich auf unterschiedlichen Bereichen etwas, auch politisch.
Peter Cornelius beim Fahrgastverband ProBahn, Leiter des Fachausschusses für Fahrgastrechte, zur Frage, welche Möglichkeiten geschädigte Fahrgäste haben, zum Zuge zu kommen. Vielen Dank. Verspätung mit Ansage, die Bahn im Reformstau. Der Tag in HR2 Kultur.
Meine Damen und Herren, der ICE nach Frankfurt-Main fährt abweichend am Bahnsteig gegenüber ein. Die Abfahrt dieses Zuges war 14.02 Uhr. Obwohl, das war sie nicht, denn es ist ja schon 14:30. Bei uns läuft leider oft das meiste anders, als man denkt. Wir haben die Waggons heute falsch rum angehängt. Die Wagenreihung ist genau das Gegenteil vom Plan. Thank you for traveling, Westdeutsche Bahn.
Die Wise Guys und ihr Werbesong zur Deutschen Bahn. Und es ist übrigens tatsächlich so, dass die Waggons eines Zuges gelegentlich falsch rum angehängt sind, dass die Wagenreihung genau das Gegenteil vom Plan ist, was dann sehr schnell ein Grund für Verspätungen sein kann. Auch das haben Recherchen des ARD-Fernsehmagazins Kontraste ergeben, von denen uns jetzt der Kollege Benjamin Eissel berichtet. Aber zunächst mal Vorsicht an der Bahnsteigkante.
Information zu ICE 547 von Düsseldorf Hauptbahnhof. Ankunft 15:20 Uhr. Heute circa 40 Minuten später. Grund dafür ist eine technische Störung an der Strecke.
Viele Bahnfahrer kennen das nur zu gut. Und wenn man Pech hat, befindet sich der reservierte Sitzplatz auch noch am anderen Ende des Bahnsteigs.
Es wurde angesagt, dass die Wagenreihung umgekehrt ist. Dass jetzt die erste Reihe ist hinten und die vorne ist jetzt umgedreht. Aber die Wagen stimmen auch nicht. Hier müsste Wagen 31 sein. Steht aber noch 21.
Die Folge ist nicht selten ein Chaos beim Einstieg und eine daraus resultierende Verspätung. Der Grund für die umgekehrte Wagenreihenfolge ist laut den Recherchen von Kontraste Personalmangel. Es gibt nicht genügend Bereitschaftslokführer, die die Züge nachts an den Endbahnhöfen wenden. Im sogenannten betriebskritischen Bereich fehlen demnach knapp 6.000 Mitarbeiter. Der Chef der Lokführergewerkschaft GDL, Klaus Wieselski, bestätigt das Problem.
Wir haben es damit zu tun, dass ein System, das über Jahrzehnte auf Sparen getrimmt worden ist, nunmehr kollabiert. Wir haben heute zu wenig Schlosser, wir haben heute zu wenig Wachenmeister, wir rationalisieren Bordtechniker weg, wir haben zu wenig Lokführer und zu wenig Zugbegleiter.
Die Folgen spüren Bahnfahrer jeden Tag. Verspätungen, Zugausfälle, verpasste Anschlüsse. Dazu kommen defekte Türen, verstopfte Toiletten und kaputte Anzeigen für die Sitzplätze. Platzreservierung. Bei 4 von 5 ICEs funktioniert irgendetwas nicht so, wie es soll. So steht es in Dokumenten, die dem ARD-Politikmagazin Kontraste vorliegen. Oft reicht die Zeit in den Werkstätten nur, um die Sicherheitsmängel zu beseitigen. Andere Probleme bleiben bestehen. Die Bahn hat zu wenige Züge für den Fernverkehr. Und diese zu kleine Flotte ist überaltert, sagt der Bahnexperte Professor Christian Böttger von der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin.
Ich will nicht sagen, sie fällt auseinander, aber sie ist also eigentlich in vielen Punkten technisch am Ende der Lebensdauer angekommen. Jahrelang ist eben die Beschaffung von Neufahrzeugen verschleppt worden.
Ein weiterer Grund für Verspätungen ist die Infrastruktur. Zuständig für Erhaltung und Ausbau des Netzes ist der Bund. Deutschland liegt bei Pro-Kopf-Investitionen in die Schieneninfrastruktur seit Jahren hinter anderen europäischen Ländern zurück. Engpässe auf nur 4 Hauptachsen und Verkehrsknoten, etwa in Köln oder Hamburg, sind laut DB-internen Unterlagen verantwortlich für mehr als 50% der Verspätungen. Die Leidtragenden sind die Fahrgäste, wie der Vielfahrer Patrick Bohlmann, der eine BahnCard 100 besitzt.
Ich kann keine Termine mehr einhalten. Ich habe in den letzten Wochen 6 wichtige Termine verpasst, weil die Bahn unpünktlich war. Und wir reden nicht von 5 oder 10 Minuten, wir reden von Stunden.
Ausbaden dürfen den Ärger der Fahrgäste meist die Zugbegleiter. Und die Bundesregierung, die will bis 2030 den Verkehr auf der Schiene verdoppeln. So steht es im Bundesverkehrswegeplan von Verkehrsminister Andreas Scheuer.
Wir gehen einen Riesenschritt hin zu einer pünktlicheren und verlässlicheren Bahn und zum Wow-Effekt auf der Schiene.
Mit doppelten Fahrgastzahlen will der Verkehrsminister die Klimaziele erreichen. Doch um den dafür nötigen Ausbau des Netzes zu ermöglichen, fehlen nach den Recherchen von Kontraste mindestens 40 Milliarden Euro.
Es gibt also allem Anschein nach viel zu tun bei der Deutschen Bahn. Und es sieht so aus, als müsse sie, wenn sie es anpacken will, zuvor viel Geld in die Hand nehmen. Aber das wollen wir jetzt genauer wissen vom Kollegen Carsten Jens, der sich hier im Hessischen Rundfunk seit vielen Jahren mit der Bahn beschäftigt. Guten Abend.
Schönen guten Abend.
Auf die Recherchen der Kollegen vom ARD-Fernsehmagazin Kontraste hin hat sich ein Sprecher der Deutschen Bahn geäußert, und zwar insbesondere zu den technischen Mängeln in den ICEs. Der Bahnsprecher hat gesagt, schon wenn die Reservierungsanzeige in einem einzigen Wagen nicht funktioniert, gilt der Zug schon als nicht fehlerfrei. Das müsse man berücksichtigen, wenn man höre, dass nur jeder fünfte ICE fehlerfrei unterwegs sei. Sicherheitsrelevante Mängel würden sehr wohl kontrolliert und auch behoben, aber man muss ja wahrscheinlich ebenso viele Mängel berücksichtigen, die gravierender sind als eine kaputte Reservierungsanzeige in einem Wagen, oder?
Das ist völlig richtig. Es kommt oft ein ganzes Bündel zusammen, was da kaputt geht. Von der Kaffeemaschine oder über eine Tür, die sich nicht öffnen lässt, oder eine Toilette, die nicht geht. Solche Sachen hat der Sprecher wahrscheinlich gemeint. Dann machen wir halt die Tür zu, kommt ein Bapper drauf und wir fahren trotzdem los. Und das ist in der Tat nicht sicherheitsrelevant. Der Zug kann fahren, aber es ist natürlich ein Ärgernis erster Ordnung für die Fahrgäste. Etwas schlimmer ist es dann schon, wenn Fahrmotoren ausfallen. Also nicht alle, dann könnte der Zug nicht mehr fahren, aber einer von mehreren, wie zum Beispiel kürzlich passiert auf der Strecke von Berlin nach hier. Da fuhr der Zug nur 160, obwohl er 230 fahren könnte. ICE der dritten Generation, also Neige ICE. So, und dann kriegte man irgendwann mit, also ein Motorchen ist kaputt und er fährt langsamer, und wir hatten am Ende 25 Minuten plus. Also da kommt oft so ein Bündel zusammen. Und das Ganze hat damit zu tun, dass einfach zu wenige Züge bei der Deutschen Bahn unterwegs sind. 250 ICE-Züge aller Generationen, und das ist einfach viel zu wenig. Man ist ohne Reserven unterwegs und sollte mal einen Blick über die Grenze tun zu den Franzosen, SNCF, die Staatsbahn, die hat Reserven. Der geht wahrscheinlich genauso viel kaputt, aber dann ist auch ein anderer Zug da, den man aus dem Depot ziehen kann und fahren lassen kann.
Nun soll ja, wenn es nach der Bundesregierung geht, in 10 Jahren doppelt so viele Menschen mit der Bahn fahren wie heute, aber das Netz ist schon jetzt an der Kapazitätsgrenze. Wie realistisch ist es denn, dass innerhalb der nächsten Jahre genügend Züge in einwandfreiem Zustand und ein hinreichend großes Netz vorhanden sein wird?
Also bei den Zügen ist ja vor allem 15, 20 Jahren so gespart worden, was sich jetzt rächt. Das ist so ein Lebenszyklus von Zügen, der geht bis 30 Jahren. Und jetzt muss man das ausbaden, was vor 2000, 2005 nicht oder unzulänglich nur bestellt worden ist. Und deshalb sind eben keine Reserven da. Das andere ist, und das hängt damit ganz, ganz eng zusammen, die Werkstattkapazität, auch die wurde zurückgefahren. Da wird eine Kaffeemaschine ganz gemacht, wenn sie kaputt ist. Oder eine Bierkühlung. Wenn das Bier warm ist, ärgert das die Leute, der Zug fährt trotzdem noch, aber auch hier wurde gespart bei den Leuten, und das soll jetzt wieder besser werden, wurde jetzt gerade bei der Aufsichtsratssitzung gestern und heute beschlossen. Also auch die Werkstätten, da wo repariert wird, da wird eben soll aufgebaut werden. Aber bei der Verdopplung, ob das jetzt alles schon reicht, gerade weil ja im Netz, das war der zweite Punkt, den Sie angesprochen haben, da sind ja notorische Flaschenhälse drin. Zum Beispiel von Frankfurt am Main nach Fulda oder von Frankfurt am Main nach Mannheim. Da hat man nicht jahrelang, sondern jahrzehntelang gespart zu Lasten der Bahn, zugunsten der Autowege, der Straßen. Und auch das rächt sich jetzt. Der Kollege hat eben gesagt, plus 40 Milliarden wären nötig. Ja, wo will man die herkriegen? Deshalb geht ja der Bahnchef Richard Lutz betteln. Der hat, also wenn man ihn sich vorstellen müsste, da mit offener Hand beim Bund, da könnte Geld herkommen. Die sind gewillt, auch etwas mehr zu geben. Aber ob die 40 Milliarden zur Verdoppelung, ob das wirklich reicht, ich glaube eher, wenn man bis 2030 plus 50% hinbekommt, dann hat man schon sehr viel gewonnen. Das könnte auch also etwas realistischer sein, weil man ja tatsächlich neue Züge bekommt. Der ICE der vierten Generation kommt jetzt langsam nach und nach in den Betrieb. Aber all dieses, also Engpässe beseitigen, neue Züge, 50% mehr Leute auf der Bahn, das wäre schon was.
Was die Kundschaft ja am unmittelbarsten spürt, wir haben es ja schon erörtert, ist das Thema Verspätung. Welche Möglichkeiten gäbe es denn dafür, die Deutsche Bahn für weniger Verspätungen zu sorgen, zum Beispiel durch Gestaltung des Fahrplans oder wenn sie ihren Kunden Verbindungen anbietet oder wenn es darum geht, Geschwindigkeiten von Zügen festzulegen?
Die Fahrpläne werden jetzt schon angepasst darauf, dass unterwegs eben Engpässe sind oder dass zu wenige Züge da sind. Da fährt man eben ein bisschen langsamer durch die Gegend. Man hat überhaupt die ganze Strategie ausgegeben, dass die Bahn künftig keine 300 mehr fährt, was sie mal fahren könnte auf vielen Strecken mit vielen Zügen. Aber die neue Obergrenze ist 250. Und in viele Fahrpläne ist das ohnehin schon eingearbeitet, dass man eben einfach nicht mehr so lange, nicht mehr so schnell, wie man könnte eigentlich, wie es das der Zug hergäbe. Aber dann fährt man eben langsamer. Typisches Beispiel, Frankfurt am Main, Berlin, wurde mal gerühmt vor vielen Jahren unter 4 Stunden. Das war ein Werbeargument. Heute fährt man in aller Regel bis auf die Sprinter über 4 Stunden, weil man das eingearbeitet hat. Eine andere Geschichte ist, um am Fahrplan oder an der Verspätung etwas zu drehen, man lässt den Zug einfach ausfallen. Wenn also man schon sieht, der kommt nicht aus der Werkstatt raus, weil da nicht genug Leute sind, um, sagen wir mal, einen Motor ganz zu machen, dann bleibt er einfach in der Werkstatt und man lässt ihn ausfallen. So ein Zug, schöner Nebeneffekt für die Deutsche Bahn, taucht in der Verspätungsstatistik nicht auf.
Aber also in der Verärgerungsstatistik der Kunden dann schon, ne?
Zu 100%. Bei der Verspätungsstatistik zu 0, bei der Verärgerungsstatistik zu 100. Und eine andere schöne Sache ist auch, oder auch unglaublich ärgerlich für die Leute, wenn ein Zug mit viel Verspätung durch die Gegend fährt, dann wird er unterwegs gebrochen. Das klingt jetzt martialisch, gemeint ist damit, er endet einfach unterwegs. Auch dazu ein Beispiel, kürzlich Fahrt von Berlin nach Frankfurt am Main. Und da hieß es dann unterwegs, naja, wir haben jetzt 45 Minuten plus, der Zug endet in Fulda. Sehen Sie zu, wie Sie heimkommen, so ungefähr. Also es wird schon eine Verbindung mit dem Bummelzug genannt. Aber schön war das alles nicht. Zweck und Hintergrund war, der Zug hatte so viel Verspätung, musste an dem Tag noch nach Berlin zurück. Da hat man ihn in Fulda wenden lassen und dann ist er mit null Verspätung wieder nach Berlin zurückgefahren für die Fahrgäste an Ärgernis, erster Ordnung.
Wie macht man das mit Anschlusszügen sinnvollerweise? Wenn man die warten lässt, dann tut man denen einen Gefallen, die sich verspätet haben. Aber man erzeugt natürlich eine Verspätung für diejenigen, die dann schon im Anschlusszug sitzen.
Ja, das macht die Deutsche Bahn nur in sehr, sehr, sehr engen Ausmaßen. Hört man ja immer wieder, Zug XY nach Brüssel konnte leider nicht warten. Da hört man einen Aufschrei des Ärgers bei den Leuten, die da jetzt dringend hin müssen, wie eben der Herr, der sich gesagt hat, 6 Termine verpasst in letzter Zeit. Man lässt in der Regel einige Minuten warten, danach aber nicht mehr. Und bei den vielen Verspätungen, nur 70% der Züge der Deutschen Bahn im Fernverkehr kommen pünktlich an ihr Ziel. Und deshalb warten dann viele Züge nicht, weil das einfach viel zu lang wäre. Und deshalb ärgern sich die Leute, die darauf angewiesen wären, dann umso mehr.
Erläuterungen des Kollegen Carsten Jens, der sich hier im Hessischen Rundfunk seit vielen Jahren mit der Deutschen Bahn beschäftigt. Vielen Dank. Sie hören den Tag in HR2 Kultur über Verspätung mit Ansage. Die Bahn im Reformstau.
Meine Damen und Herren, es ist Ihr Zugchef, der hier spricht. Ganz normal zu sprechen, beherrsche ich leider nicht. Trotzdem kriegen Sie den Service, den man von uns kennt. Erst Deutsch und dann auf Englisch mit heftigem Akzent. Erstmal will ich, ohne meinen Ekel zu verhehlen, Ihnen das Angebot aus unserem Bordbistro empfehlen. Leberkäse und Softdrink für 7,10 €. Vorher ganz viel Spaß beim in der Schlange stehen. Meine Damen, meine Herren, danke, dass Sie mit uns reisen. Zu abgefahrenen Preisen, auf abgefahrenen Gleisen. Für Ihre Leidensfähigkeit danken wir spontan. Thank you for traveling with Deutsche Bahn. Meine Damen und Herren, dass es grad nicht weitergeht, liegt an einer Kuh, die auf den Schienen steht. Aber bitte, bitte, behalten Sie uns lieb, wir waren halt einfach viel zu lang ein Staatsbetrieb. Sollten Sie im Lauf der Fahrt mal das WC benutzen, würden wir empfehlen, dass Sie das vorher selber putzen. Verwenden Sie am besten eine Flasche Sagrotan. Thank you for traveling with Deutsche Bahn.
Die Wise Guys, eine Band, die sich in den 90er Jahren gegründet hat, also in jenen Jahren, als aus der Bundesbahn die Deutsche Bahn AG wurde. Der Rechtsform nach eine Aktiengesellschaft, ein Privatunternehmen, aber nach wie vor zu 100% im Besitz des Bundes und damit de facto immer noch ein Staatsbetrieb. In welchem Zustand sich das Unternehmen Bahn befindet, in welch besorgniserregendem Zustand, das hat der Vorstandsvorsitzende, Bahnchef Richard Lutz, unlängst zum Thema eines Briefes an die Führungskräfte der Bahn gemacht, eines Brandbriefes, wie viele sagen. Und auch der Aufsichtsrat der Deutschen Bahn, wir haben es ja vorhin schon erwähnt, hat gestern und heute bei einer Klausur darüber beraten. Wir sind noch nicht da, wo wir sein wollen, hat, Sie erinnern sich, Bahnchef Lutz gesagt. Und was das finanziell bedeutet, das sagt uns jetzt Anja Dobrodinsky, unsere Reporterin am Sitz der Deutschen Bahn in Berlin.
2,1 Milliarden Euro, das sollte das Geschäftsergebnis der Deutschen Bahn in diesem Jahr werden. Womöglich wird der Konzern diese Summe nicht erreichen und zum dritten Mal in wenigen Monaten eine Gewinnwarnung aussprechen. Sorgenkind ist der Güterverkehr. Hier sinkt die Auslastung schon seit 10 Jahren, weil immer mehr Waren per Lkw transportiert werden. Grund sind zum einen Versäumnisse der Bahn bei der Digitalisierung. Anders als bei den Lkw können Kunden den Weg ihrer Waren hier nicht in Echtzeit nachverfolgen, erklärt Dirk Pflege vom Lobbyverband Allianz pro Schiene.
Bis Ende dieses Jahrzehnts werden nahezu alle Güterwagen auch in der Lage sein, dass sie ihre Position selbstständig melden können, dass man sehen kann, ist der Wagen beladen oder nicht. Und dann gibt es noch Temperaturfühler und all solche Dinge. Also das, was beim Lkw schon Standard ist, das wird jetzt auch zeitversetzt bei den Güterbahnen kommen.
Aber eben erst in Zukunft. Der Marktanteil der Schiene beim Güterverkehr sei aber auch deshalb so gering, weil die Straße im Wettbewerb bevorzugt werde. Während Züge für jeden gefahrenen Kilometer steigende Trassengebühren zahlen, müssen Lkw nur auf Autobahnen und Bundesstraßenmaut entrichten. Und die sei auch noch gesunken, so Pflege. Die Allianz pro Schiene begrüßt deshalb den Masterplan Schienengüterverkehr der Politik. Er sieht eine Senkung der Trassenpreise vor. Auch im Personenverkehr seien die Rahmenbedingungen für die Bahn von Nachteil, kritisiert Karl-Peter Naumann vom Fahrgastverband Pro Bahn.
Es kann nicht sein, dass das eine System Trassenpreise für die Nutzung der Verkehrswege zahlt, der Bus keine Straßenbenutzungsgebühr zahlt, dass die Fliegerei ohne jedwede Umweltsteuern fährt und die Bahn, die deutlich umweltfreundlicher ist, hier noch Abgaben zahlen muss.
Die Bahn reagierte auf die niedrigen Preise der Fernbuskonkurrenz mit ähnlich günstigen Sparangeboten, die den Betrieb aber nicht decken können. Die Schulden des Konzerns steigen unterdessen immer weiter, in diesem Jahr wohl auf mehr als 20 Milliarden Euro. Der Brandbrief des Bahnchefs an seine Führungskräfte ist deshalb auch ein Hilferuf an die Politik, die mehr für die Schiene tun müsse, sagt Naumann vom Fahrgastverband.
Dr. Lutz gebührt auch Dank dafür, dass er diesen Brief geschrieben hat und dass er eben auch sehr deutlich sagt, woran es hapert.
Allerdings sollten sich auch die Bahnmanager von dem Brief angesprochen fühlen, kritisiert Dirk Pflege vom Lobbyverband Allianz pro Schiene.
Weil dieser Systemverbund, der in diesem Brief so betont wird, nur unzulänglich lebt bei der Deutschen Bahn. Da ist sehr viel Optimierung der einzelnen Geschäftsfelder und das nicht immer zugunsten des Gesamtsystems Eisenbahn und damit auch nicht zugunsten des Kunden.
Einig sind sich die Experten jedenfalls, die Bahn wird es nicht allein aus dem Tal schaffen.
Tja, dann schauen wir uns mal an welchen Stellen vor allem man ihr Dampf machen müsste, der Deutschen Bahn. Professor Christian Böttger, Professor an der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin, Kenner der Deutschen Bahn und schon mehrfach Gutachter im Verkehrsausschuss des Bundestages. Guten Abend.
Ja, guten Abend.
Die Bahn macht zu wenig Gewinn, um ihr Geschäft dauerhaft finanzieren zu können. Und besonders miserabel, so haben wir gerade gehört, ist die Situation beim Sorgenkind Güterverkehr. Wenn jetzt die Politik, wie wir gehört haben, auf eine Senkung der Trassenpreise hinarbeiten will, wird das ausreichen, die Bahn beim Güterverkehr konkurrenzfähiger zu machen?
Ja, es wird mit Sicherheit helfen. Also es ist ein Schritt in die richtige Richtung und entsprechend zu begrüßen. Es wird natürlich alleine nicht reichen, weil wir natürlich vielfältige andere Benachteiligungen haben. Und momentan haben wir auf den Strecken, die tatsächlich auch nachgefragt sind, auch solche Kapazitätsengpässe, dass auch das Wachstumspotenzial der Schiene heute eben doch sehr begrenzt ist. Aber es ist sicher ein Schritt in die richtige Richtung.
Sie sagen Benachteiligung, das schien ja auch eben in dem Bericht schon durch. Sind es wirklich nur Benachteiligungen und hat die Deutsche Bahn in dieser Hinsicht gar keine eigenen Fehler gemacht?
Doch, natürlich. Also es gibt verschiedene Ebenen, die man sich einzeln anschauen kann. Man kann also sehen, die Ebene der gesamten Regulierung der Verkehrspolitik. Die Frage ist, wer muss Abgaben zahlen, wer muss keine Abgaben zahlen, wer wird mit Regeln belastet, wer wird nicht mit Regeln belastet. Das ist eine politische Ebene. Und ich glaube, es ist richtig, dass man auch diese Ebene immer wieder anspricht und eben darauf hinweist, dass die Bahn dort in einem eher unvorteilhaften Wettbewerbsumfeld sich bewähren muss. Darüber hinaus gibt es natürlich die weitere Ebene, das ist die der Managementaufgaben und ein Manager muss eigentlich sagen, er lebt mit diesen politischen Rahmenbedingungen und muss innerhalb dieser Rahmenbedingungen optimieren. Und da muss die DB sich sicher auch vorwerfen lassen, dass sie also in diesen Rahmenbedingungen eben massiv Fehler macht und dass also ein Teil der Probleme, die sie hat, tatsächlich auch selbst gemacht sind.
Die größte Sparte der Deutschen Bahn, das ist vielen von uns wahrscheinlich gar nicht bewusst gewesen, ist ihre international operierende Logistiktochter und die leidet gerade unter anderem unter dem Handelskrieg mit den USA. Warum hält sich die Bahn eine solche Tochter?
Als man die gekauft hat vor jetzt 15 Jahren, war die Überlegung ja die, dass man eben Synergien haben könnte. Also ein Logistikunternehmen organisiert ganze Transportketten für den Kunden und Die Schiene bietet natürlich eine Kettenmöglichkeit davon an, im Schienengüterverkehr, aber man sieht eben, dass die Synergien nicht funktioniert haben und also die dass Schenker Logistik nicht mehr Schiene verkauft als etwaige Wettbewerber und dass eigentlich die Synergien nicht eingetreten sind. Und man muss sich eben schon fragen, ob es sinnvoll ist, dass der Bund Eigentümer eines Unternehmens ist, das eben Marktführer im Schiffsverkehr China-USA ist oder das Autopoliturmittel verkauft. Also von daher ist die Forderung, die jetzt auch erhoben wurde, nach dem Verkauf von Schenker aus meiner Sicht sehr sinnvoll.
Verkauft werden, das ist ja auch eine Empfehlung, sollte nach Ansicht vieler auch die Regionalverkehrstochter Arriva. Im Regionalverkehr läuft es ja offenbar auch nicht rund für die Bahn.
Ja, also man muss sagen, Arriva ist nur im Ausland tätig, also das ist komplett getrennt von der deutschen Gesellschaft. Sie macht überwiegend Busverkehr, also sehr viel in Südosteuropa, sehr viel in Skandinavien, in England auch ein bisschen Eisenbahnverkehr. Und auch da gibt es kaum Synergien zu dem Kerngeschäft der Eisenbahn. Und entgegen dem, was also in den Medien auch oft erzählt wird und auch von Politikern falsch erzählt wird, sind diese beiden Sparten nicht besonders profitabel. Also sie machen fast zusammen fast die Hälfte des Umsatzes aus und ungefähr ein Viertel des Gewinns, den die Deutsche Bahn macht. Also das ist nicht so beeindruckend. Und wie gesagt, da es keine Synergien gibt, muss man sich eben fragen, warum eigentlich ein Bundesunternehmen unbedingt solche Auslandsbeteiligungen halten will. Und man könnte mit dem Verkauf vielleicht 10 Milliarden Euro erlösen, die man dann wiederum gut für die Eisenbahn in Deutschland gebrauchen könnte.
Anton Hofreiter, der Fraktionschef der Grünen im Bundestag und früher verkehrspolitischer Sprecher seiner Fraktion, hat jetzt vorgeschlagen, die Tochtergesellschaften der Bahn zusammenzulegen, weil es sonst ein Zuständigkeitschaos gäbe. Was halten Sie davon?
Es ist richtig, wir haben mehrere Infrastrukturgesellschaften. Es gibt drei, die eigentlich regulatorisch vorgeschrieben sind. Das ist das eigentliche Netz. Das ist eine für die Personenbahnhöfe und eine dritte für Energie. Und dann hat die Deutsche Bahn in den letzten Jahren noch fröhlich weitere Gesellschaften gegründet. Eine extra für die Reinigung und eine extra nur für das Thema Baustellensicherung und so. Da kann man sich fragen, ob es richtig ist, dass es so viele unterschiedliche gibt. Ich würde allerdings sagen, dass das jetzt nicht eine der Zentralfunktionen ist, der Politiker darüber nachzudenken, ob das also eine oder mehrere Gesellschaften sein sollten. Also viel spannender ist aus meiner Sicht eben der Gedanke, dass man grundsätzlich trennt zwischen einer Infrastrukturgesellschaft, einer oder mehrerer, einerseits und den Transportgesellschaften andererseits. Und
was wäre der Vorteil davon?
Also der Vorteil ist zum einen, dass sie natürlich die Komplexität des Managements reduzieren. Ja, wir haben zurzeit also einen DB-Konzern, der hat so viel Know-how, das kein anderer hat, dass auch die Politik ja eigentlich nicht reinregieren kann. Wenn die DB einem sagt, das geht oder das geht nicht, dann hat niemand anders die Expertise. Und also eigentlich ist eine der Besorgnisse die, dass also die Politik einen so großen, mächtigen Konzern eigentlich nicht steuern kann. Es gibt einen weiteren Grund, der liegt also darin, dass im Transportbereich die DB sich dem Wettbewerb stellen muss mit anderen Betreibern. Ja, im Güterverkehr haben ja Wettbewerber fast 50% Marktanteil, im Regionalverkehr etwa 30%. Und die müssen aber alle sozusagen immer die Gleise nutzen, das Schienennetz, das der DB gehört. Das heißt, man ist in einem Teil der Wertschöpfungskette Wettbewerber und muss aber sozusagen auf der anderen Seite sozusagen die Ressourcen dieses Wettbewerbsunternehmens nutzen. Und da entsteht immer der Eindruck, dass man als Wettbewerber ungerecht behandelt wird und schlecht behandelt wird. Der Eindruck ist nicht immer richtig, aber es führt dazu, dass viele Wettbewerber sich eben zweimal überlegen, ob sie in Deutschland überhaupt aktiv werden wollen, weil sie das als ungerecht empfinden. Und es führt dazu, dass sie eben zurzeit mit einem riesigen administrativen Aufwand zurzeit eine Preisregulierung machen müssen für das Netz, die also wirklich ein komplett absurder Aufwand ist und die also alle Marktteilnehmer massiv belastet.
Sie haben ja eben auch schon darauf zu sprechen gekommen, dass der Bund da als Eigentümer die Politik eine maßgebliche Rolle spielt bei der Deutschen Bahn. Jetzt ist der Bahnvorstand, wenn man so will, in einem Dilemma. Er verlangt bis zu 7 Milliarden Euro vom Bund als Eigentümer. Der Bund hat auch in letzter Zeit wieder mehr Geld gegeben, als er das in den Jahren davor getan hat. Aber er will dafür auch mehr mitreden. Die Bahn scheint also weiter denn je entfernt davon, ein normales Unternehmen zu sein. Wie problematisch ist das?
Also ich halte das für sehr problematisch. Wir müssen sehen, eigentlich hat der Bund ja drei Rollen gegenüber der Bahn. Er ist zum einen Gesetzgeber und Regulierer. Zum Zweiten ist er Eigentümer und zum Dritten ist er Vertragspartner im Regionalverkehr, wo also der Bund oder die Länder das Geld geben und dafür im Wettbewerb dann also Verkehrsleistungen einkaufen. Und diese Funktionen sind nicht immer klar getrennt. Viele verstehen auch gar nicht, wie unterschiedlich diese Funktionen sind in ihrer Aufgabe. Und ich glaube, in der Politik hat in den letzten Jahren auch kaum jemand darüber nachgedacht. Und also gerade der frühere Bahnchef Medorn hat ja der Politik auch immer suggeriert, er hat das alles im Griff, er geht an die Börse und das wird alles ganz toll. Und die Politik hat ihm nur zu gerne geglaubt. Also die Politik greift ja nur dann ein, wenn es wirklich brennt. Und man hat es also jahrelang laufen lassen. Und jetzt kommt das Thema sozusagen massiv zurück, weil man gesagt hat, diese Aussage hat eben nicht gestimmt. Man hat eben, um schöne Zahlen zu erzeugen, tatsächlich eben bei der Infrastruktur unangemessen gespart, also zu wenig Geld ausgegeben, um sie in ordentlichem Zustand zu halten. Auf der anderen Seite hat die Bahn eben auch nicht Forderungen erhoben im politischen Raum, dass man gesagt hat, wenn ihr wollt, dass wir mehr Verkehr auf die Schiene bringen, dann müssen wir auch investieren. Und diese Themen fallen uns jetzt einmal gewaltig auf die Füße. Und diese 7 Milliarden, die Sie erwähnt haben, das ist ja nur ein Teil der Geschichte. Ja, wir haben also momentan 3 Probleme. Das eine Problem ist, dass zu wenig Geld zur Verfügung steht für die Ersatzinvestitionen im laufenden Netz. Da werden zurzeit knapp 4 Milliarden bezahlt. Die Bahn fordert jetzt 7 Milliarden pro Jahr an Zuschuss vom Bund. Darüber hinaus ist die Bahn als Unternehmen in einer wirtschaftlich schwierigen Situation und braucht eigentlich nochmal Geld von ihrem Eigentümer, um die anstehenden Investitionen zu finanzieren. Oder sie müsste mehr Schulden machen. Das ist der zweite Punkt. Und der dritte Punkt ist, dass die Bundesregierung politisch sich das Ziel gesetzt hat, bis 2030 den Schienenverkehr zu verdoppeln. Und dass es dafür eine Projektliste gibt, die von Gutachtern gemacht worden ist, gar nicht nur von der DB, sondern auch von unabhängigen Gutachtern. Und diese Projektliste, die ist, wenn man alles zusammenrechnet, hat sie also ein erschreckend großes Volumen von ungefähr 80 Milliarden Euro bis 2030. Und aber bei der derzeitigen Haushaltslinie sind davon nur etwa 20 Milliarden finanziert, sodass also absehbar ist, dass dieses Ziel der Verkehrsverdoppelung mit der jetzigen Haushaltslinie nicht erreichbar ist.
Sehen Sie denn irgendwelche Ansätze dafür, dass die Bahn vorankommt angesichts der komplizierten Struktur und Gemengelage, die Sie gerade erläutert haben?
Also ich bin leider nur gemäßigt optimistisch. Also ich sehe, dass einerseits es den politischen Willen gibt, etwas zu tun, aber ich glaube, dass wir gerade eine immer kompliziertere Struktur bekommen, dass die Wirtschaftsvertreter im Aufsichtsrat ersetzt werden eigentlich durch Politiker und nicht mal durch Fachpolitiker, sondern aufgrund vielerlei Überlegungen ausgewählter Politiker. Das überzeugt mich also nicht besonders, wenn es darum geht, wie der Bund dieses Unternehmen tatsächlich führt und steuert. Und ich glaube, dass man ein bisschen mehr Geld bereitstellen wird, aber nicht so viel, wie man bräuchte. Wobei das Deprimierende eben auch darin ist, selbst wenn es deutlich mehr Geld gäbe, dann würde man sehr schnell an Kapazitätsressourcen kommen, weil wir also gar nicht so viele Planungsingenieure haben, die tatsächlich diese Strecken auch bauen können. Also selbst wenn jetzt 50 Milliarden zusätzlich auf dem Tisch liegen würden, dann hätte man Riesenprobleme, die bis 2030 wirklich zu verbauen. Und deswegen sehe ich das also sehr, sehr skeptisch. Und eigentlich müsste man eben jetzt dringend anfangen, eben auch zu überlegen, wie können wir mehr Planungsingenieure ausbilden oder umschulen, also als Voraussetzung, und dann eben auch eine gesicherte Planung eben herbeiführen. Aber ich sehe es nicht. Und in der momentanen guten Haushaltslage kann man vielleicht ein bisschen mehr Geld für die Bahn bereitstellen. Spätestens in der nächsten Wirtschaftskrise wird das Geld wieder gekürzt werden. Und Sie sehen, dass die Mehrheit der Deutschen im Zweifelsfall, das sieht man jetzt gerade an der Reaktion zur Dieselkrise, im Zweifelsfall dann also doch lieber darauf beharren, dass sie ihr Auto weiter nutzen können, als dass Bereitschaft besteht, tatsächlich verkehrlich umzusteuern.
Professor Christian Böttger, Professor an der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin, Kenner der Deutschen Bahn. Vielen Dank. Sie hören den Tag in HR2 Kultur.
Meine Damen, meine Herren, danke, dass Sie mit uns reisen. Zu abgefahrenen Preisen, auf abgefahrenen Gleisen. Für Ihre Leidensfähigkeit danken wir spontan. Thank you for traveling with Deutsche Bahn. Meine Damen und Herren, weil die meistens keiner checkt, sind bei uns ständig alle Heizungen defekt. Ansonsten stehen für Sie Klimaanlagen parat, doch die funktionieren nur bis 32 Grad. Wir haben eine Theorie, doch es fehlt noch der Beweis. Im Winter wird es kalt und im Sommer wird es heiß.
erleben Sie bei uns Kälte, Schock und Fieberwahn. Thank you for traveling with Deutsche Bahn. Meine Damen, meine Herren, danke, dass Sie mit uns reisen. Zu abgefahrenen Preisen, auf abgefahrenen Gleisen. Für Ihre Leidensfähigkeit danken wir spontan. Thank you for traveling with Deutsche Bahn.
Die Wise Guys, eine Band, die sich im vergangenen Jahr aufgelöst hat, vielleicht weil sie der Deutschen Bahn damit zuvorkommen wollte. Denn deren Zerschlagung ist ja immer wieder gefordert worden, auch jetzt wieder nach den Recherchen des ARD-Fernsehmagazins Kontraste, viele technische und organisatorische Mängel bei der Deutschen Bahn aufgedeckt haben und nachdem Bahnchef Richard Lutz selbst sich schon vor einiger Zeit unzufrieden gezeigt hat mit dem Zustand seines Unternehmens. Verspätung mit Ansage, die Bahn im Reformstau, so haben wir den Tag heute Abend genannt. Und als Kontrastprogramm schauen wir jetzt auf das Bahnfahren in der Volksrepublik China, die zugegeben in vielerlei Hinsicht ein Kontrastprogramm zu unserem Land darstellt, was uns aber beim Thema Bahnfahren vielleicht doch ein wenig mit Neid erfüllen kann. Denn in China gibt es offenbar keinen Reformstau bei der Bahn und auch so gut wie keine Verspätung, weder mit noch ohne Ansage. Beobachtungen unseres Korrespondenten Axel Dorloff.
Ein Zug fährt ein am Pekinger Südbahnhof. Wie fast immer pünktlich. Kein Gedränge beim Einstieg, weil auf der anderen Seite zunächst die Gäste aussteigen und sich dann erst die Türen für die Einsteigenden öffnen. In China dürfen Fahrgäste nur für die Abfertigung ihres Zuges auf den Bahnsteig. Vorher halten sie sich in riesigen Wartehallen bereit. Kein Chaos, dafür Effektivität und Berechenbarkeit. Verspätungen sind weitgehend unbekannt. Meine Erlebnisse beim Schnellzugfahren sind sehr gut, fast keine Verspätungen. Ganz anders als bei den alten Zügen, die sich oft verspätet haben. Für Reisen im Inland ist in China Zugfahren bequemer als Fliegen. Nach Shanghai fahre ich mit den Schnellzügen. Das ist immer gut. Normalerweise pünktlich und schnell. Von Peking nach Shanghai sind die Züge mehrmals am Tag mit 350 Kilometern pro Stunde unterwegs. Über 1300 Kilometer Strecke in 4 Stunden und 18 Minuten. Seit einem Jahr dürfen die Züge wieder so schnell fahren. Nach einem Bahnunglück 2011 war das vorübergehend verboten. Aber die politische Führung in Peking mag Geschwindigkeit, sagt Zhao Jian, Bahnexperte an der Pekinger Jiaotong-Universität. Es heißt, dass Präsident Xi Jinping den größten chinesischen Zughersteller besucht und gefragt hat, ob die Züge nicht eigentlich 350 Kilometer pro Stunde fahren könnten. Wirtschaftlich macht das keinen Sinn, politisch ist es aber gewollt. Die neueren Züge heißen Fuxing, übersetzt Wiedergeburt. Das ist auch ein zentraler Slogan von Staats- und Parteichef Xi Jinping. Er meint damit den Wiederaufstieg der chinesischen Nation an die Weltspitze. Bei der Bahn hat China das bereits geschafft. Laut Statistik sind fast 99% der Hochgeschwindigkeitszüge pünktlich. Das beruht auch auf guter Organisation. Reibungsloses Ein- und Aussteigen, dazu sind die Hochgeschwindigkeitsstrecken vom übrigen Netz getrennt. Und das Streckennetz ist gigantisch, sagt Bahnexperte Zhao Jian. Unser Hochgeschwindigkeitsnetz ist das größte weltweit, doppelt so groß wie alle anderen Hochgeschwindigkeitsnetze der Welt zusammen. Und deshalb will China auch die schnellsten Züge haben. Das chinesische Streckennetz ist heute bereits 25.000 Kilometer lang. Bis 2025 soll es auf 38.000 Kilometer ausgebaut werden. Die nächste Generation der chinesischen Hochgeschwindigkeitszüge soll in 2 Jahren kommen und 400 Kilometer pro Stunde erreichen. Früher hat China die Schnellzüge bei Siemens oder in Japan bestellt. Heute bauen die Chinesen selbst. Auch wenn wichtige Komponenten immer noch aus Deutschland kommen.
Wiedergeburt also heißt die neue chinesische Zuggeneration und bei allen Unterschieden zwischen der chinesischen Volksrepublik und unserer Bundesrepublik sollte das vielleicht für uns ein Ansporn sein, denn hierzulande stecken wir, was Mobilität angeht, vielleicht doch eher noch in einem finsteren Mittelalter als am Beginn der Renaissance. Professor Heiner Monheim, Verkehrswissenschaftler an der Universität Trier, guten Abend.
Schönen guten Abend.
Einerseits sind unsere Straßen in einem miserablen Zustand, andererseits ist auch das Schienennetz ausbaubedürftig. Es drohen Fahrverbote für Autos, aber die Bahn scheint trotzdem gegenüber dem Auto nicht konkurrenzfähig genug zu sein. Wie kommen wir also hin zu der Mobilität, die wir brauchen bzw. haben wollen?
Ja, mit chinesischer Zuverlässigkeit wäre schon eine Menge gewonnen. Die chinesische Hochgeschwindigkeitseuphorie passt auf Deutschland wenig, weil wir ja ein riesiges Reich vor Augen haben. Die bauen im Moment 4000 Kilometer Schiene im Jahr neu. Bei uns reicht im Prinzip 200 Stundenkilometer als Höchstgeschwindigkeit völlig aus, um mit dem Auto völlig konkurrenzfähig zu sein. Viel wichtiger ist ein dichter Takt. Das machen die Chinesen auch auf ihren Achsen. Also da fährt alle 5-6 Minuten ein Schnellzug nach dem anderen. Und wir brauchen hohe Zuverlässigkeit. Da haben wir ganz viel falsch gemacht, weil wir ganz viele Betriebswerke geschlossen haben, die ICEs dann gewissermaßen warten müssen in der Nacht, damit sie am nächsten Morgen wieder startklar sind. Stattdessen fahren unsere Züge sehr oft mit Mängeln morgens los, weil über Nacht niemand da war, der die Mängel beseitigen konnte.
Die Bahn hat ja noch gegenüber dem Auto den Vorteil, dass ihre Nutzer während der Fahrt lesen, arbeiten oder schlafen können. Aber wenn erstmal das autonome Fahren von Autos Standard wird, dann fällt dieser Vorteil weg, ne?
Naja, gut, also dieses Lesen und Arbeiten erfordert einen Tisch und erfordert eine Konfiguration, die wir im Pkw einfach nicht haben. Sie können im Pkw nicht auf und ab gehen und sie können auch nicht zu viert an einem Tisch arbeiten. Also das sehe ich nicht als das zentrale Argument. Wichtiger ist einfach, dass wir einen viel dichteren Taktverkehr haben. Also bei uns wird im Moment ja über den Deutschlandtakt geredet und man hat gerade den Stundentakt als Grundmuster. Das reicht natürlich völlig nicht aus. Also wir brauchen im Prinzip die Option, dass wenn da eine Zug weg ist, wir wissen, dass in 10 Minuten spätestens der nächste fährt, dann verlieren wir nicht so wahnsinnig viel Zeit beim Warten. Und im Augenblick ist der durchschnittliche Bahnkunde nur 40% seiner Reisezeit im Zug, 60% verbringt er warten.
Wenn Sie jetzt mal in die Zukunft und auch über die Bahn hinausschauen, wie sieht Ihr Konzept von der Mobilität der Zukunft aus und welche Rolle kann und sollte die Bahn innerhalb dieses Konzeptes spielen?
Ja, eine zentrale Rolle. Sie muss Verkehrswende möglich machen, und zwar sowohl im Nahverkehr. Am wichtigsten ist immer der Nahverkehr, weil unsere Mobilität eben so ist, dass wir einen ganz hohen 80% aller Fahrten und Wege sind im Nahbereich. Also das ist Nahverkehrsaufgabe. Da brauchen wir ganz viele neue S-Bahn-Systeme. Wir brauchen ein Nachbessern unserer Haltepunktstruktur. Also oft stammt ja unser Netz von 1870 oder 80 oder sowas. Und inzwischen sind ja ganz viele neue Baugebiete und Gewerbegebiete und Einkaufszentren und sonst was alles entstanden, wo überall nicht gehalten wird. Also wir müssen einfach mit dieser Bahn das, was in der Siedlungsentwicklung passiert ist, nachholen durch viele neue Haltepunkte. Und wir brauchen auch neue Strecken. Wir brauchen Streckenreaktivierungen. Wir haben wie wild stillgelegt in den 60er und 70er Jahren. Es war ein Riesenfehler und wir haben vergessen, durchgängig zu elektrifizieren. Große Teile unseres Netzes fahren immer noch mit Diesel und da macht Dieselgate nicht viel Lust auf Dieselzüge.
Wir beide und Sie gerade in Ihrer Antwort ja mehrfach haben immer gesagt, wir brauchen. Aber wenn wir es jetzt vielleicht mal umdrehen, den Spieß, wie sehr sind eigentlich wir Verkehrsteilnehmer selbst daran schuld, dass es mit der Mobilität aus unserer Sicht nicht schnell genug vorangeht? Stellen wir vielleicht doch zu hohe Ansprüche? Wollen wir in einer Weise mobil sein, die eher unserem Wunschdenken als unserem Bedarf entspricht?
Ich glaube, bei der Bahn ist das nicht so. Das ist beim Straßennetz in der Tat so, wo eben jedes Schlagloch sofort zum Skandal wird und wo wir immer noch wie wild neue Straßen bauen wollen. Das halte ich für Unsinn. Wir haben nun mal die Aufgabe, Verkehrswende zu machen und da passt der Ausbau unseres Autobahnnetzes überhaupt nicht mehr dazu, von 4 auf 6 Spuren und von 6 auf 8 Spuren. Wir müssen dafür sorgen, dass wir mit deutlich weniger Autoverkehr am Ende rauskommen. Und das erfordert einfach einen deutlichen Kurswechsel in der Investitionspolitik des Bundes, der Länder, der Kreise und der Regionen. Die Schiene allein wird das nicht richten. Wir müssen unseren ganzen Busverkehr reorganisieren. Wir haben im ländlichen Raum ja ganz viel Busverkehr, der nur noch Schüler durch die Gegend fährt und den Rest völlig unbedient lässt. Im ländlichen Raum findet ganz viel Freizeitverkehr statt. Der muss natürlich bedient werden vom öffentlichen Verkehr, von dem Bus. Die dürfen sich nicht am Wochenende in die Depots verabschieden und in Ferienzeiten dann eben sagen, gibt keine Schule, also fahren auch keine Busse. Das ist alles absurd und wir brauchen dringend Debatten im Parlament über Verkehrswende und ein Verkehrswendegesetz und einen Verkehrswendeplan, der im Prinzip durchaus nach chinesischem Vorbild in mancher Hinsicht eben das Steuer rumreißt.
Professor Heiner Monheim, Verkehrswissenschaftler an der Universität Trier, über die Mobilität der Zukunft und welche Rolle die Bahn darin spielen kann und nach seiner Ansicht auch sollte. Vielen Dank.
Verspätung mit Ansage, die Bahn im Reformstau. Das war der Tag in hr2 Kultur, nachzuhören in der ARD Audiothek und als Podcast auf hr2.de. Das Tagteam dieser Woche bedankt sich bei Ihnen und hofft, dass Sie an den vergangenen Tagen gut mit uns gefahren sind. Mit Angela Fitsch, Karin Fuhrmann, Hadija Haruna, Birgit Spielmann und Dorothea Schuler. Mein Name ist Oliver Glab und ich wünsche Ihnen alles Gute für dieses langen Tagesreise in die Nacht. Musik